Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute haben wir nicht nur einen Winzer zu Gast, sondern eine ganze Region und zwar die Côte du Rhône. Château Beaucaru und Domaine de Lauribert heute am Start bei Terroir Adiletten und ich bin gespannt, was die Côte du Rhône mitgebracht hat. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und überall sonst noch. Lasst uns ein Like da, dann stoßen wir auf euch an. Und jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Hey, du klingst so erholt.
Ja, ich bin super erholt. Ich war gerade im Urlaub.
Wo denn?
In Österreich natürlich.
Ja, klar.
Ja, ich habe mal Campen ausprobiert, war urgut. Also es war so Camping-Light, würde ich sagen.
Also Lenny und ich waren immer sehr erstaunt, als wir deine Story geschaut haben. Ich meine, du hast echt wenig Social Media gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ich habe extra gar kein Social
Media. Du warst echt wenig am Handy, muss ich sagen.
Ja.
Also Lob schon mal dafür. Aber ja, jedes Mal, wenn du was gepostet hast, warst du irgendwo in einem Weinkeller oder auf jeden Fall am irgendwas verkosten. Ja, also
war auch sehr zur Freude meiner Freundin und der Urlaubserholung. So. Ja. Und da fahren wir noch hin, und da fahren wir noch hin. Und das geht sich noch aus. Und da machen wir noch einen Termin. Das war richtig super. Ja.
Deshalb, wie viel Urlaub warst du denn und wie viel
deshalb
Arbeit?
Konnte ich auch nichts posten, weil wenn du dann postest, dass du da und da bist, ja, dann kommt der nächste Winzer und sagt, ah, komm doch auch hierher und das und das. Und das ging halt nicht. Und ja, nee, aber da wir das ja beide beruflich und in der Freizeit sehr gern machen, war das dann alles eh super. Und im Dachzelt schlafen habe ich mir auch schlimmer vorgestellt, als es tatsächlich ist. Das ist ganz angenehm.
Wo hat Sigi dann geschlafen?
Sigi unten. Ne, den haben wir nicht mit hochgenommen. Hallo, Entschuldigung.
Luigi, du kommst immer mit hoch, wenn du das hörst.
Wenn du das hörst.
Er denkt, der hört halt jede Folge an, im Gegensatz zu meiner Freundin.
Der wird immer gezwungen, wenn er allein gelassen wird.
Ja, klar.
Wird extra der Podcast aufgehört, dass er vertraute Stimmen hört und nicht durchdreht. Jetzt hat mir so ein Hundetrainer geraten, ist vollkommen in die Hose gegangen.
Alter, krass, das ist eine gute Idee, Luigi, es geht los.
Ja, Alter. Ist ja wurscht, bleiben beim Thema. Auf jeden Fall, Wein war das Thema, wir haben sehr viel verkostet. Was ich nicht geschafft habe, ist tatsächlich zum Weingut Sattler zu fahren, also Sattlerhof in der Steiermark, weil ich wollte mit dem Willi reden, der Winzer dort, also der Vater heißt Willi, vom Alex und vom Andi und von noch diversen anderen Geschwistern, denn Alex hatten wir schon mal in der Folge.
Ja.
Weil, jetzt wieder die Brücke, die ich versuche zu schlagen, ist, da hat mal der Andreas Lenzenwöger gearbeitet. Und der Andreas Lenzenwöger lebt heute in Südfrankreich.
Ui.
Und das kann man sich kaum vorstellen, der ist verantwortlich für die Weißweinproduktion von einem der berühmtesten Châteauneuf-du-Pape-Weingüter überhaupt, nämlich Domaine Pegot in Châteauneuf-du-Pape von der Laurence Pegot. Und den habe ich mal getroffen und ein bisschen mit dem geredet, so, weil ich trinke eigentlich auch gern Châteauneuf-du-Pape. Wie das so generell ist mit Weißweinproduktion da unten, weil Weißweine gibt es ja da weniger als Rot. Und der hat jetzt ein eigenes Weingut, das heißt Definitely Red, macht aber auch Weißweine, aber ist verschwindend klein, aber sehr, sehr gut. Und irgendwie passt es zum heutigen Thema, weil wir haben heute als Thema die Côte du Rhône.
Oha.
Stellt sich vor. Und immer wenn man Côte du Rhône sagt, weiß man, man spricht von einer Appellation, Côte du Rhône. Mir war das oft nicht so bewusst und nicht vom ganzen Rhônetal. Und da gibt es noch dann kleinere Crus und auch einen Haufen Dörfer, also so Village-Geschichten. Und ich glaube, dass das oft ein bisschen unterm Radar fliegt, weil jeder trinkt das immer so. Ich nenne das oft vielleicht ein bisschen missverständlich den Grauburgunder der Rotweine.
Oha,
weil ich stelle da immer, ja, das kriegt man in jedem Regal, das tut nie weh. Das hat meistens ein samtigeres Tannin, auch wenn viel Syrah und so weiter dabei ist. Aber das sind oft so Trinki-Trinki-Weine, aber da gibt es auch sehr, sehr gute und es tut sich vor allem verdammt viel in dem Gebiet. Es stellen viele um auf Biodynamie, es kommen junge Leute in die Gegend und ja, ich glaube, das ist eigentlich ein spannendes Thema, was gut in die Zeit passt.
Ja, voll geil, dass wir heute darüber reden, weil ich weiß von der Côte du Rhône eigentlich nur, dass auf der Rhône ein Axon circumflex ist. That's it. Deshalb lasse ich mich heute von allem Weiteren überraschen und halte mein Glas bereit.
Das hast du auswendig gelernt.
Nee, ich war Französisch. Nicht Leistungskurs.
Sehr gut. Also, ich freue mich sehr, heute mit diversen Spezialisten von Weingütern, Weingutsbesitzern, Chateau Boucaru haben wir hier.
Hey.
Ja, mal schauen, wer davon kommt. Und auch noch Chateau, nicht Chateau, Domaine Loribert.
Ja, herzlich willkommen.
Wir werden uns heute viel erklären über die gesamte Rhone und so weiter. Wir haben heute Live-Publikum, es ist ein Live-Podcast aus der Freundschaft.
Oha.
Ja, und deshalb wird es wahrscheinlich ein bisschen lauter, aber vielleicht auch lustiger. Und ja, wir freuen uns, vor einigen und mit Spezialisten über das Thema Côte du Rhône zu sprechen.
Da bleibt nur noch eines zu sagen. Bonjour, ça va?
Hallo. So, ein herzliches Grüß Gott nochmal hier in der Freundschaft. Heute Live-Podcast, ganz was Besonderes.
Boah.
Immer toll mit Publikum zu arbeiten, das ist sehr schön. Man hört sich auch so super doppelt. Am blöderen Platz wie ich habe keiner, weil ich sitze sicherheitshalber noch bei der Espressomaschine, um noch ein bisschen südfranzösisches Flair heute mit in den Raum zu nehmen.
Also optimal.
Danke an unsere Gäste, dass ihr hier seid. Ihr wurdet ja schon vorgestellt, dann muss ich nicht mehr. Ron, wer von euch hier im Raum, man kann ja heute ein bisschen mit dem Publikum arbeiten, sind ja nur Sommeliers, Händler und so weiter.
Was?
Habt ihr alle irgendwie Ron-Erfahrung, viel Ron-Erfahrung? Alle voll in der Materie?
Alle, keiner
oder nicht so? Ja, nein. Super Cracks, also super. Ich darf heute auch die Dummi-Fragen stellen, das ist schön.
Echt? Hey, stopp, das ist mein Job.
Bist du der Dummi?
Ja, ich bin, glaube ich, heute hier der am wenigsten weiß, noch weniger wie sonst. Die Wissensgeballtheit sitzt mir hier am Tresen gegenüber, aber ich bin auf jeden Fall gewappnet mit keiner Vorbereitung, das ist schon mal gut. Und ja, für alle Leute da draußen, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt 12.35 Uhr und da draußen ungefähr 30 Grad. Also es wird auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Nachmittag. Ich hoffe, alle Anwesenden haben alle Termine danach abgesagt.
Ja, und Badeschlappen sind heute ein super Equipment für den Podcast. Also, herzlich willkommen unsere Gäste. Würdet ihr euch bitte kurz vorstellen? Ja, selbstverständlich.
Hallo, ich bin Isabelle, also von dem Domaine de Loribert in Visan, im Rhonetal, im südlichen Rhonetal. Wir sind Winzer mit meinem Mann, also Privatwinzer. Wir haben eine Fläche von über 45 Hektar,
Oha.
Verschiedene Parzellen in Visan und Valréas. Wir sind kein Bio, wir sind Haute Valeur Environnementale 3. Es ist ein Label in Frankreich. Wir benutzen wenig Produkt, alles mit der Natur. Visan liegt im Rhonetal, ist es also ein kleines Dorf von 2000 Einwohnern und Valréas ist über 10.000 Einwohner.
Was hast du gesagt? Ihr seid Bio, ihr seid nicht Bio, aber?
Nein, es ist ein Label, ein anderes Label. Es ist nicht so bekannt wie Bio. Es ist Haute Valeur Environnementale. Es ist auch die Natur zu schützen.
Ja.
Da würde ich später noch gern darauf zurückkommen, wenn es geht. Ich glaube, wir müssen, weil nicht jeder jetzt so richtig dabei war, als ich gesagt habe, sind die Rhone-Cracks eigentlich da? Also, Rhone. Wenn wir vom Rhonetal sprechen, sprechen wir nicht von der Côte du Rhône, weil Côte du Rhône ist dann wieder die Appellation. Vielleicht, ich habe mich da auch eingelesen natürlich die letzten Tage, so ein bisschen während dem Urlaub und die Weine schon vorverkostet. Mir war ganz viel nicht bewusst. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erklären, generell das Tal, also von Vienne im Norden, wo das Ganze losgeht, nicht zu verwechseln mit Vienna natürlich, bis nach Avignon im Süden, so circa 200 Kilometer entlang der Rhone, erstreckt sich das Tal, so ein bisschen die Unterschiede vom Rhonetal selber bis Côte du Rhône, was das jetzt eigentlich heißt, was wir verkosten und was vielleicht die Unterschiede sind zwischen dem nördlichen und dem südlichen Rhonetal. Monsieur Maurice.
Soll ich erstmal so ein bisschen von mir sprechen?
Selbstverständlich, bitte.
Machen wir
zuerst.
Ja, hallo.
Was auch immer du willst, du hast vollkommen einen Freilos.
Wer bist du denn?
Ja, ich bin der Morris.
Was?
Ich bin sozusagen Neuwinzer, kann man sagen, seit 2017, 2019. Zusammen mit meiner Frau. Ich komme ursprünglich aus der Elsass. Meine Frau ist Niederländerin und Spanierin. Das Domain hatten ihre Eltern gekauft in den 90er Jahren. Wir sind in Roquemort, das ist auf der rechten Seite der Rhone, auf der anderen Seite von Isabelle, auch südlichen Rhone, im Gard. Und wir haben ungefähr 20 Hektar, würde ich sagen. Und wir arbeiten auf zwei Crus, Tavel und Lirac. Und auch ein bisschen Landwein, aber das ist nicht das Thema heute. Was sonst soll ich sagen, wir sind auch Bio seit Anfang. Und ja, habe ich was vergessen, das wichtig ist? Oder?
Was hast du denn gemacht, bevor du Jungwinzer geworden bist?
Ich habe erst Jura studiert und war Anwalt.
Oh, nice.
In Luxemburg. Also.
Okay, dann hast du dir gedacht, es ist eine gute Idee, Winzer zu werden. Da hättest du gleich Wirt auch werden können.
Aber in einer deutschen Kanzlei. Am Ende.
Und dann kam das einfach aus Interesse, das Weingut zu übernehmen? Oder wollte deine Frau und die Eltern, das war das so spontan oder habt ihr das schon länger vorgehabt?
Nee, es war total spontan. Das hatte ich überhaupt nicht vorbereitet oder in Idee. Es ist einfach so gekommen, dass das Domain hat früher existiert, wurde in zwei Teile getrennt. Einmal das Haus mit Landwein und in die AOC, DOP, wie sagt man das auf Deutsch? DOP, AOC? Appellation d'origine contrôlée. Also die Lirac-Teile gehörte zu jemand anders. Und wir haben gedacht, wenn er einmal das verkauft, werden wir das vielleicht kaufen. Wir haben das gedacht und der nächsten Monat hat er das verkauft. Also müssen wir uns schnell entschieden und haben gesagt, ja, machen wir das. Am Anfang sind wir noch 2 Jahre in Luxemburg geblieben und dann haben wir gemerkt, es funktioniert nicht von Distanz. Wir sollen daher kommen, so schnell wie möglich. Oder sind wir in 2019 angekommen.
Und findest du heute noch, dass das eine gute Idee war? Oder?
Ja, ich habe kein Regret.
Ja.
Hätte ich gewusst, wie das schwer ist, hätte ich vielleicht zu viel Angst gehabt und es nicht gemacht. Jetzt, dass ich das gemacht habe, habe ich keine Regrets und ich bin total befriedigend.
Und der erste Wein hier ist von dir?
Es ist unser Wein, also es ist ein Côte du Rhône, ein weiß Côte du Rhône, ein trockener Côte du Rhône, der letzte Jahrgang, 22, 50% Roussanne und Marsanne. Es sind zwei Rebsorten, es ist am meisten im Rhônetal. Es gibt andere Rebsorten. Es ist ganz mineral, ganz. Ich kann schon von einem Wein sprechen.
Ja. Selbstverständlich,
ja. Ja, es ist ganz aromatisch, ganz mineral, Weißfrüchten. Ja.
Wie viel Weißwein produziert ihr?
Nicht genug. Es fällt immer jedes Jahr Weißwein. Es gibt immer mehr Weißwein bei uns in einem Rhônetal getrunken. Und irgendwo auch zu exportieren und auch in Frankreich zu verkaufen. Und jetzt die Organisation Rhônetal, der Vin de la Vallée du Rhône, will immer mehr Weißwein produzieren in den nächsten Jahren.
Merkt ihr das, dass die Nachfrage auch größer wird nach Weißwein? Ich meine, ich glaube, ihr produziert insgesamt Rot und Rosé zwischen 90 und 95%.
Es am meisten Rotwein, Rosé und Weißwein, ja. Weniger als 20%, ja.
Wie schmeckt uns das? Will mal hier wer ein qualifiziertes Statement zu dem Wein abgeben? Wenn man schon 50 Sommeliers und Weinhändler im Haus hat, kann jemand was sagen? Will jemand?
Ganz geil.
Ja, die wissen schon, die bekommen nicht bezahlt, da wird nicht gearbeitet. Es hat so was schön Steinobstiges, irgendwie auch so weißen Flieder, was schön blumig, grasiges. Aber es hat dann trotzdem so, hat schon Körper, nicht? Was hat das? 13,5, 14 Volumensprozent so in etwa,
14,
oder?
Ich meine 14. Es hängt davon von der Jahrgang, aber ich meine 14.
Ja. Aber trotzdem hast du so Frische dabei, nicht? Wie du gesagt hast, so Saftigkeit, Mineralität. Wie sind die Böden dort? Was haben wir da für Böden?
Es ist Lehm und Kalkstein, ja. Am meisten bei uns, ja, im Südrhontal. Hm.
Kalkstein, auch ein bisschen Sand oder so? Oder?
Nee.
Gar nicht.
Und viel Lehm auch bei uns, ja. Sie spricht genug, Leute?
Das ist super.
Ja, okay.
Und wie bist du zum Wein gekommen? Einfach so traditionell aus deiner Familie? Hast du das schon als Kind?
Meine Familie sind auch Winzer, aber Genossenschaft Winzer. Ich habe Deutsch studiert an der Uni und dann ich habe in einem Sozial mit Wein gearbeitet und ich habe meinen Mann, der ist Winzer von seiner Familie, vor 20 Jahren getroffen und ich habe je mehr mit ihm auf dem Weingut gearbeitet und je weniger in dem Sozial. Und seit ein paar Jahren ich arbeite das ganze Tag, die ganze Zeit mit ihm. Er hat studiert in Montpellier für Wein und er wollte, als er Kind war, schon Winzer sein. Also sein Familienweingut. Ja.
Nice. Und ihr seid gegenüber sozusagen, also du auf der rechten Seite, du auf der linken Seite.
Ja, genau.
Und gibt es da irgendwie schon essentielle Unterschiede rechts, links, was da bodentechnisch oder irgendwie klimatechnisch, gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, alle Typen von Boden findet man auf der beiden Seiten, glaube ich. Also generell die Exposition kann ein bisschen unterschiedlich sein, weil of course es ist ein Tal, so das heißt, auf der linken Seite wird es mehr westorientiert und auf der rechten Seite mehr ostorientiert.
Unterscheidet ihr streng zwischen rechter und linker oder Ost- und Westufer von der Rhone oder geht es wirklich Nord und Süden? Weil es sind ja schon große Unterschiede, oder? Zwischen dem nördlichen Rhonetal und dem südlichen Rhonetal.
Es sind mehr natürlich Unterschiede zwischen Nord und Süd.
Okay.
Vom Klima ist es nicht genau das Gleiche, auch von Typen von Rebsorten ist man nicht genau dieselben oder dieselben, aber im Südlichen ist es immer ein Assemblage, Cuvée, sagt man auf Deutsch.
Genau, oui.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Assemblage. Die Assemblage ist ein Begriff aus dem französischen Weinbau und bezeichnet den Prozess des Mischens verschiedener Weine, um einen endgültigen Wein zu erzeugen. Dies kann das Mischen von Wein aus verschiedenen Rebsorten, verschiedenen Weinbergen oder verschiedenen Jahrgängen beinhalten. Der Zweck der Assemblage ist es, einen Wein mit einer ausgewogenen, komplexen Geschmackspalette zu erzeugen, die die Stärken der einzelnen Komponenten Weine hervorhebt. In Deutschland wird oft das Wort Cuvée dafür verwendet oder das hässliche Wort Verschnitt.
Im Nördlichen ist es mehr typisch vom Rotwein 100% Syrah zu haben oder Syrah mit ein bisschen Viognier oder Roussan. Als im Südlichen ist der Grenache der König.
Aber wie lange ist denn das Rhonetal ungefähr?
Wie lange?
Ungefähr.
Also wenn man spricht vom Weinregion, vom Lyon bis Nîmes sozusagen, obwohl Nîmes ein bisschen entfernt vom Rhône ist, oder bis Avignon, glaube ich, sind 250 Kilometer.
Okay, also ja, durch die Länge macht, verstehe ich das mit den Unterschieden vom Klima, aber genau. Habt ihr dann nur, du hast jetzt nur über Cuvées geredet, aber gibt ja auch Einzelrebsorten bestimmt, die da released werden, oder?
Nee, im südlichen Côte d'Iron dürfen wir kein Wein mit Einzelsorten machen.
Ja, warum?
Das ist vom Geschichte, ich glaube auch, es ist dem Ziel, ein Gleichgewicht im Wein zu haben und jede Rebsorte kann nicht allein dieser Gleichgewicht geben. Das dürfen wir natürlich auch machen in Vin de France, aber in der anderen AOC ist es immer Assemblage.
Aber gibt es das irgendwo anders auch, Willi?
Naja, bei Chateau Rayas spricht man schon von 100% Grenache und das ist ein Chateau Neuf du Pape, glaube ich.
Chateau Neuf du Pape ist eine Ausnahme. Es ist eine Ausnahme, weil die auch einer der ersten AOC sind. Es ist eine Ausnahme, es ist etwas anderes.
Ist das so im Gesetz dann festgeschrieben, dass es nur Cuvées da geben darf, sozusagen?
Ja, genau, im Cahier des Charges heißen wir. Unsere Winzergesetze sind Cahier des Charges. Es ist immer geschrieben, das ist vielleicht das erste Satz, dass Côte du Rhône sind Vins d'Assemblage.
Und gibt es das auch noch in anderen Regionen oder ist das?
Ich glaube, ein bisschen in Bordeaux ist es auch Assemblage, aber ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind. Languedoc, natürlich ist es auch Assemblage, Provence auch. Also eigentlich die vielleicht mehr die Südweine sind Assemblage und die nördlichen Weine sind, Champagne kann auch ein Assemblage sein. Ja.
Aber
Edelzwicker, das ist auch ein Assemblage.
Macht es das schwieriger irgendwie oder ist es manchmal ärgerlich, dass man so denkt, oh, ich muss das jetzt irgendwie hybridieren anstatt das einzeln?
Ich frage mich manchmal, ich wäre Winzer in Bourgogne, noch zwei Typen von Rebsorten zu machen, ich würde mich vielleicht langweilen. Also...
Stimmt nicht. Na, ich weiß nicht, ob du dich im kühlen, regnerischen Klima der Bourgogne langweilen würdest, weil ich glaube ja schon, dass generell Vinifikation, also ich sage das jetzt ketzerisch mal, bei euch in der südlichen Rhone viel einfacher ist und auch die biologische Bewirtschaftung als in nördlichen oder regnerischen Teilen. Ich war gerade in der Südsteiermark und habe mit dem Stefan Thement geplaudert. Und der hat gesagt, die hatten jetzt letzte Woche gemessen von Januar bis jetzt 1000 Millimeter Niederschlag. Ich glaube, ihr habt im ganzen Jahr einen Durchschnitt von 300 bis 400?
600, 700, glaube ich.
Oh, okay.
Aber komischerweise, dieses Jahr haben wir seit zwischen 30. Mai bis 15. Juni ungefähr, es hängt davon ab, zwischen 50 bis 250 Millimeter. Gewitter, das ist total untypisch. Aber als es hier in Nordeuropa das ganz super Wetter war, hatten wir Gewitter jeden Nachmittag.
Okay, und wie, also generell ist es bei euch, ihr seid jetzt alle irgendwie, glaube ich, zertifiziert, aber nicht Demeter, sondern Bio und ihr habt ja auch diese eigene Zertifizierung begonnen, was vorher schon Isa angesprochen hat, dass HWE oder HVE?
Haute Valeur Environnementale.
Sagt unser Französisch-Professor. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte?
Oui, oui, ça va bien.
Was genau bedeutet das und wer hat das irgendwie auf die Beine gestellt?
Wir müssen die Natur schützen. Bei uns in der Reihe von Weinberg, es gibt auch Wiese. Jede zwei Jahre wir haben Wiese. Wir persönlich haben auch Weinfelder und Lavendel bei uns. Und für den Boden zu berühren, wir pflanzen Lavendel, also maximal 8 Jahre. Und danach wir pflanzen wieder Weinberg. Es ist ein Ziel von der Haute Valeur Environnementale. Es ist immer die Natur zu schützen und Lavendel bringt für den Boden eine Pause. Manche Winzer machen das nicht, aber wir machen so. Es lohnt sich für die Natur, es bringt nicht so viel mehr Geld als Wein, aber es ist unsere Idee.
Aber das ist jetzt eine Idee, die rein aus der Region entstanden ist eigentlich, oder? Also bevor man jetzt sich irgendwo internationalen Komitees anschließt oder Vereinen anschließt, wie zum Beispiel Demeter oder Bio de Vin zum Beispiel, hat man da was Eigenes erschaffen für die Region. Habe ich das richtig verstanden? Also ihr habt ein eigenes Qualitätssiegel erschaffen in der Rhone. Warum findet ihr das besser, wie wenn man sich gleich einer internationalen Vereinigung anschließt?
HVE, es gibt überall in Frankreich, auch für Gemüse, für Obst, es ist nicht nur für Wein.
Ah, okay.
Ja. Pflanzen auch, man kann auch HVE für Pflanzen kaufen. Das ist nicht nur für Wein.
Ja. Okay.
Und kennt man sich so, kennen die ganzen Winzer untereinander sich an der Rhone? Ist das irgendwie so eine Gemeinschaft, so eine Gang oder ist es zu groß dafür? Oder?
Nee, es ist zu groß. Also im Dorf, vielleicht in Cruz, in kleiner Appellation, dann kennen sich alle Winzer. Aber generell im Côte du Rhône, Appellation Côte du Rhône ist auf 4 Departements.
Aha, okay.
Bezirke oder
ja.
Bezirke. Es ist zu groß. Es ist eigentlich die zweitgrößte Weinregion Frankreich, glaube ich, nach Bordeaux.
Ah, echt?
Ja. Aber in jedes Dorf, in jede Stadt, es gibt ein Syndikat für die Winzer. Und in unserem Dorf, wir kennen uns ja gut. Ja. Ja.
Und gibt es immer noch viele, was mich interessiert, da gibt es immer noch viele so Genossenschaften? Oder ist es heute eher so, dass es eher so Winzerweine, die den größten Teil ausmachen? Oder gibt es immer noch viele Genossenschaften, die
Es gibt viele Genossenschaften, ja. Kooperativ ist Genossenschaft. Ja, ja, es gibt viele Genossenschaften. Es ist eigentlich, ich habe die Ziffern nicht, aber es ist vielleicht 30%, 40% oder 50% der Produktion.
Aber wie ist das in Deutschland, Willi, oder in Österreich? Ist das da weniger heutzutage wie jetzt vor...
Ja, weniger. Es wird auch immer weniger, weil es sich mehr lohnt, natürlich eigene Trauben zu produzieren und die Weine auch selber auszubauen.
Weil auch mehr Leute wahrscheinlich... Winzerweine trinken wollen als Stadtgenossenschaft.
Ja, ich glaube auch, dass der Durchschnittspreis wahrscheinlich dementsprechend okay ist mittlerweile. Außer an der Mosel oder generell so. Aber ja.
Was eigentlich interessant ist mit Genossenschaften, ich bin Privatdomäne, ist, dass es ist eigentlich am Ende viele Kleinbauer. Es sind keine riesigen Strukturen. Jeder Bauer, der bringt seine Reben zum Genossenschaft, hat zwischen 5 und 40 Hektar vielleicht im Durchschnitt. Und das sind, es heißt, wir haben viele Besitzer, die sich auch verantwortlich fühlen für ihr eigenes Land, für eigene Parzellen.
Wie geht es dir da als Quereinsteiger, wenn du sagst, du kommst eigentlich nicht aus der Gegend? Hast du vorher schon eine Begeisterung für Rhônweine gehabt?
Die habe ich eigentlich nicht so gut gekannt. Ich bin ursprünglich aus der Elsass. Ich kenne besser Elsässer Weine eigentlich am Anfang. Ich kann die nicht so gut, aber...
Kann's ja eigentlich nur besser werden.
Aber wir haben doch haben wir nicht letztens so einen krassen Riesling aus dem Elsass getrunken?
Ja, ja, das war jetzt auch nur... Was du hast auch schon die Cola mit und dachte, es wird schlimmer heute.
Aber ich bin ich immer dabei. Was war das für ein Riesling aus dem Elsass?
Klos und Hühn.
Ja, das war ganz nice.
Ich muss sagen, jetzt ist es schwierig für mich, andere Rotweine zu trinken. Nach 6 Monaten war ich, wie sagt man, convaincu. Überzeugt. Überzeugt, wenn ich ja Rhônweine überzeugt.
Aber sprichst du dann immer von Rhônweine an Rotweine? Weil, also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit Rhônweinen, war so mein erster Weg Châteauneuf-du-Pape. Also damit geht es irgendwie los. Da waren wir mal in der Schule auch noch, als ich Abitur gemacht habe, waren wir Schulendwoche in Aix-en-Provence. Und dann fuhren wir so ein bisschen durch die Gegend und dann haben wir doch gesagt, ah, das wäre doch schön, hier vorher nach Avignon und dann ein bisschen nach Châteauneuf. Und da waren wir bei einem Winzer und haben Wein gekauft. Und so ging dann irgendwie die Begeisterung los. Und dann irgendwann, finde ich, wenn man sich dann damit beschäftigt, kommt man dann so ein bisschen in den Norden und dann verkostet man ein bisschen Hermitage und dann sagt man, oh wow, eigentlich brauche ich Châteauneuf nie mehr in meinem Leben trinken, weil es gibt hier Hermitage, was so groß ist. Und dann denke ich mal, ist das, wechselt ihr auch so zwischen Nord und Süd oder ist bei euch, wenn ihr von Rhône spricht, sprecht ihr immer von der südlichen Rhône?
Nee, eigentlich, ich trinke auch nie die Nordrhône gerne. Natürlich. Die sind ganz anders. Es ist, die sind ganz anders, weil wir haben eigentlich, was wir zusammen haben, ist Syrah als Rebsorte. Aber die Syrah vom Nordrhône und Südrhône ist ganz anders.
Inwiefern?
Im Südlichen ist es mehr auf Epis. Wenn man das Epis, so wie Gewürze. Ist mehr Gewürz, ist weniger Säure.
Ja.
Ist mehr Tannin, Gerbstoff.
Mhm.
Also es ist anders, weil natürlich auf 250 Kilometer, wie Kürli gesagt hat, gibt es große Sonnen- und Temperaturunterschiede.
Ja. Also habe ich das richtig verstanden? Châteauneuf ist im Süden und?
Und?
Hermitage.
Ja.
Im Norden.
100 Punkte, mein Freund. Ja, genau. Wir machen auch nachher noch einen Test, gell, wo dann alle 17 Grüße vom Norden nach Süden gereiht werden müssen.
Französisch für alle Regierungen.
Das ist ganz wichtig.
Im Nordrhone, was am meisten existiert, ist Große Hermitage und Saint-Joseph, weil die anderen Appellationen sind eigentlich ziemlich klein und es ist nicht so einfach, Flaschen zu bekommen. Wenn man spricht von Condrieu, Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas, sind wirklich kleine Appellationen. Große Hermitage und Saint-Joseph sind größer und grüß und die findet man einfach.
Danke.
Apropos Rot, wir haben jetzt auch was Neues im Glas auf jeden Fall. Ich weiß nicht was, aber Willi wird es mir sagen.
Nee, ich glaube Maurice wird es dir sagen, ist nämlich sein Wein.
Ja, noch besser.
Château Boucaru. Boucaru ist richtig, oder Boucaru?
Boucaru, ja.
Boucaru.
Ja, ja.
Les Petits Ducs.
Les Petits Ducs, ja. Les Petits Ducs ist ein kleiner Euler, wirklich kleiner, so groß. Und die leben hier bei uns in der Bäume. Und deswegen haben wir
ist eine Eule?
Ja, Eule.
Okay.
Und das ist ein Côte du Rhône, das ist Grenache und Syrah, 2021.
Wie ist das ausgebaut? Wie ist das vinifiziert, Vinifikation?
Das ist, also wir sind, also es ist Bio-Rebsorten, wir machen alle mit Hände, Rekolt mit Hände, ja, Vendange manuell. Ja. Und dann ist es, wir gehen eher in der Naturweine-Direktion. Das heißt, kann kein SO2, kein Schwächel bis vielleicht vor der Abfüllung,
ja, perfekt.
Abfüllung. Mit spontan Levure, spontan Fermentation,
ja.
Und keine Filtration. Und das ist in Betonstanken gemacht.
Und alles, tut die komplett in Beton?
Nee, nur die Rotweine. Wir haben auch Edelstahl. Das nutzen wir eher für Weißwein und Rosé.
Und warum der Unterschied? Warum weiß im Edelstahl und rot im Beton? Auch wenn ich schon 100 Mal gefragt habe.
Also vielleicht für technische Gründe, Weißweine und Roseweine, wir fangen an mit, was man nennt, das ist ein bisschen technisch, ein Débourbage. Und man soll den Tank sehr kalt bringen. Und auf Edelstahle haben wir so einen rundem Tank. Das kann man also einfach kälten.
Unterkühlen,
das,
ja.
Unterkühlen. Das kann man nicht so einfach mit Betonskühlen machen. Das ist ein Grund. Der andere Grund, auf Rotwein macht man längere Élevage. Das heißt, man lässt den Wein im Betonstanken für einen bestimmten Zeit länger als für Rosé und Weißwein. Und Beton sind die Mauer dick. Das heißt, es gibt eine thermische Inertie und die Temperatur ändert sich langsam, was eigentlich super für Élevage ist. Im Edelstahl ist es viel mehr schwierig, so ein Élevage zu machen, weil die Temperatur wird schneller wechseln, weil es ist ein bisschen weniger dicht.
Und habt ihr solche Sachen übernommen von euren Vorbesitzern sozusagen? Oder habt ihr auch Sachen geändert, als ihr das Weingut übernommen habt, also in der Produktion? Oder habt ihr erstmal gesagt, wir machen das so, wie ihr das gemacht habt?
Nee, es waren die Eltern meine Frau, die das gekauft haben. Mein Schwiegervater, sagt man.
Ja.
Der war auch Anwalt in Spanien, in Marbella. Ja,
perfekt. Also man sollte sich nicht mit euch anlegen, auf jeden Fall.
Und die Idee von meiner Schwiegermutter...
Wollt ihr tatsächlich Wein produzieren oder ist es mir ein Geldwäscheprojekt?
Ich werde keine Antwort geben.
Sonst wäre schon ein schlechter Anwalt.
Wir haben ja eine Publikumsfrage, bitte, junger Mann.
Es ist
die Frage ist war, immer, ob man Besucher, also Entschuldigung, ich muss das nochmal ins Mikrofon sagen, sonst hören die Zuhörerinnen zu Hause nichts. Die Frage war tatsächlich, ob man besuche und Wein direkt vor Ort kaufen kann und das Weingut besuchen. Richtig, super. Danke, Gerald, für die Frage.
Ja, vielleicht, wir haben zwei verschiedene Antworten. Ich lasse Isabelle anfangen.
Okay, danke. Zu uns, wir haben einen Weinsverkauf. Wir sind meistens in der Nähe von einer Straße mit vielen Touristenstraßen. Das ist eine Straße für Wein. Und wir bekommen bei uns viele Touristen, viele Privatkunden. Wir machen jeden Tag Weinprobe. Wir sind Montag bis Samstag geöffnet. Also viele Leute bei uns. Wir haben auch Stellplätze für Wohnmobil. Die Leute können ein paar Tage, zwei Tage maximal eine Pause bei uns bringen. Und also ein Weinprobe auch. Wir haben auch Ferienwohnung bei uns und wir machen viel ja, mit solchen Sachen. Ja.
Klingt wie ein Vergnügungspark eigentlich schon fast. Das ist ganz, ganz nice. Und wie sieht es bei euch aus?
Wir sind nicht so auf einer Touristenstraße. Es ist ein bisschen schwieriger, uns zu finden. Wir machen auch nicht so viele Werbung, weil es sind eigentlich fast nur meine Frau und ich. Und es ist immer schwierig, Zeit zu nehmen. Es ist immer möglich zu kommen und Kosten, Probe machen. Man soll aber vorher anrufen, um zu wissen, ob wir dann da sein oder Zeit haben. Und wir haben auch eine Ferienwohnung, weil wir eigentlich in einem alten Mas Provençal, das ist so ein großes Provence-Haus, also da haben wir auch einen Platz gemacht für eine Ferienwohnung.
Für mich schmeckt der Wein jetzt, also wenn ich jetzt sage modern, denken alle immer auf Holz und wuchtig und so weiter, aber ich habe da ein bisschen einen neuen Ansatz. Das ist so für mich modern Winemaking, aber im Sinn von, wie man heutzutage Wein macht. Das heißt, wenig Schwefel, wenig, also hast du wahrscheinlich keine Bijage oder so, oder? Nee, das ist sehr, sehr leicht irgendwie, finde ich, von den Aromen.
Das ist eine Typizität von unserem Terrar. Wir sind auf Sand. Und auf Sand bekommt man schwierig Farben und Gerbstoff. Obwohl wir eigentlich die Reben sehr viel arbeiten, werden sie immer am Ende nicht so extraktiert vom Terroir einfach.
Okay, aber das passt ja sehr gut in die heutige Trinkzeit eher so, oder? Also was heute so, weil mir kommt immer vor, Rhône ist so, man kennt so die Names, so also diverse große Hermitages, diverse Chateauneufs und so weiter, die hat man auch, die findet man auch auf allen Karten. Aber was so ein bisschen unterm Radar passiert, hat man überhaupt nicht am Schirm, finde ich. Also ich bin heute sehr froh, dass wir zwei Sachen verkosten oder zwei Weingüter, von denen ich davor noch nie gehört habe. Tut mir auch leid, aber ich glaube, es tut sich viel. Ihr habt da wahnsinnig viel Rebfläche. Ich glaube, weiß nicht, Rhônetal hat so, oder Côte d'Oron so um die, ähnlich wie Österreich, 50.000, 60.000 Hektar, so irgendwas um den Dreh, glaube ich. Und kennen tut man immer nur die fünf gleichen Patienten. Und wenn man sowas hier verkostet, dann kann man auch nicht, natürlich ist das Warm Climate und natürlich hat es wahrscheinlich 14 Volumensprozent. Aber trotzdem fast 50 Grad, das hier drin hat, trinkt sich das relativ leicht, oder? Kommt zu mir so vor. Also wir haben die Weine auch ein bisschen gekühlt natürlich und so, dass das läuft. Und von der Säure ist das jetzt natürlich nicht überbordend, aber trotzdem hat das einen gewissen Trinkfluss und eine schöne Würze und eine Mineralität auch. Das ist schön saftig, das steht nicht an. Also das passt irgendwie super in die Zeit und damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir trinken jetzt so, ich nenne das immer ganz böse, diese südfranzösischen Cuvées erinnern mich immer so ein bisschen an die roten Grauburgunder. Weißt du, das ist immer so mein Bashing ein bisschen, weil Grauburgunder ist immer so die Rebsorte in Deutschland, die man bestellt, wenn man nicht weiß, was man trinken soll. Man trinkt Wein, sieht gut aus, tut nicht weh, keine Säure, trinkt sich so. Aber das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Gegenbeispiel, muss ich sagen. Ja. Und trinkst du sonst viel Naturwein so? Also ist das jetzt eine Kategorie Naturwein eigentlich? Oder würdest du dich ins Lager der Naturweinproduzenten stellen oder willst du einfach guten Wein produzieren?
Beiden. Für mich ist Naturwein ist ein Ziel. Das schafft man nicht, gerade Naturweine zu machen, einfach so. Es ist sehr viel Zeit, um alles zu verstehen, wie seine Parzellen funktionieren. Also es ist nicht einfach. Es ist einfacher mit Rotweinen, es ist viel schwieriger mit Rosé und Weißwein. Es hängt auch davon ab von Rebsorten. Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cinsault funktionieren gut. Carignan zum Beispiel ist viel schwieriger als Naturwein zu machen. Also wenn wir merken, und das haben wir eigentlich gemerkt, dass es nicht funktioniert, dann versuchen wir ein bisschen was zu ändern, sodass es am Ende etwas gerade und präzise haben. Also das heißt, es ist wirklich ein Ziel. Wir wollen jedes Jahr ein bisschen weitergehen, aber es ist nicht nur so ein Sache, dass wir nichts bringen, nichts machen sollen. Das wollen wir nicht, weil wir versucht und es hat nicht immer gut funktioniert. Das weiß ich nicht eigentlich. Es ist ein bisschen ein Mister. Es ist so, auch Merlot ist schwierig. Merlot ist kein Côte du Rhône Rebsorte, aber das haben wir im Landwein. Ist auch sehr schwierig zum Beispiel.
Obwohl ja, weiß ich nicht, ob der bekannt ist, Rémy Pedreno von Roque d'Anglade. Kennt man dann? Ja, der ist auch im Département Gard, nämlich. Der produziert relativ viel Carignan auch. Also auch immer als Blend. Und das passt dann schon sehr gut, aber ich glaube, das kommt halt auch immer darauf an, auf deine Rebstöcke, wie alt das sind, wie sie eingestellt sind und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so Syrah, Grenache, Mourvèdre wahrscheinlich entspannter funktioniert.
Bei welchen Temperaturen trinkt ihr eure Weine selber an der Rhone?
So Rotweine? Ich bring die zu 14 Grad. Dann gehen sie raus und dann werden sie getrunken zwischen 15 und 17 und das finde ich ziemlich gut. Aber jeder Wein hat eigentlich, das ist sehr kompliziert, jeder Wein hat eine präzise Temperatur, die man nie wirklich hat. Ich habe mehrmals die Erfahrung gemacht, eine Flasche geöffnet, am Anfang nicht so gut, eine Stunde später super und zwei Stunden später nicht mehr so gut. Es ist wirklich schwierig zu finden, aber für unsere Rotweine finde ich, ja, 14, 16 Grad funktioniert gut.
Wie würdest du das machen, wenn die kälter oder?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, umso kälter, desto besser, aber an Tagen wie heute würde ich die auch so. Also wir hatten die jetzt bei 10 Grad im Kühlschrank, nach 3 Minuten sind die auf 15 Grad. Mhm. Und dann muss man sich eh schon beeilen, weil wenn die warm werden, wird es schwierig natürlich. Aber das ist bei jedem Rotwein so. Wie sieht es denn aus mit euren Märkten eigentlich? Ich frage mich immer, wo die Rhoneweine so unterwegs sind. Ist Amerika immer noch ein großes Ding oder ist Deutschland ein interessanter Markt? Export, genau. Ja.
Wir exportieren am meisten nach Europa. Es ist unsere Idee. Vor der Corona-Krise, wir exportieren nach den USA, aber es ist fertig jetzt. Und am meisten es ist Belgien, Deutschland, Österreich, Niederlande, UK. Am meisten und ein bisschen Marokko auch, ja.
Warum ist jetzt komplett fertig mit den USA? Weil Corona ist ja vorbei.
Eine Krise, manche Importateure haben es weg. Ich meine auch mit dem Geld auch, es ist ein bisschen schwierig für uns. Wir mögen lieber in Europa und mit der Corona-Krise. Es ist auch schwierig, neue Kunden zu finden und man konnte nicht mehr die Fahrleute treffen. Europa, es war nicht so weit.
Ja, verstehe. Und habt ihr so, wenn ich das richtig gehört habe, ist es ja bei euch auch relativ warm. Merkt ihr da schon Auswirkungen, sodass es immer wärmer wird? Also Stichwort klimawandelmäßig, oder sagt ihr da habt ihr noch keine?
Ja, der Klima ändert auch wie ihr 30 Grad. Ja. Bei uns im Moment es ist über 35 Grad und im Sommer über 42 Grad.
Bruder.
Aber letztes Jahr war ein wunderschöner Jahrgang, 22. Die Weintraube geht tief im Boden ich habe erklärt, dass wir jede zwei Reihe Wies pflanzen. Also die, wenn es regnet, es bringt am Morgen früh, es gibt immer ein bisschen, es ist nicht Tropfen, aber nicht kein Regen, es sind einige Tropfen
Tau.
In der Natur. Ja. Und letztes Jahr, wir haben keinen Regen vom Mai bis Ende Oktober gehabt. Und
gar
es
keine.
War, ja. Und die Weinlese bei uns, Moritz, ganz anders. Aber wir beginnen Weinlese Mitte September bis Mitte Oktober. Mit über 50 Hektar, wir machen mechanikal Weinlese. Wir machen kein Weinlese mit der Hand. Nur einige Parzellen, aber es ist Mechanik. Und wir beginnen spät, ja. Ein Monat, ich meine später als bei Maurice. Ja.
Wann arbeitet ihr immer so im Weingarten? Weil, klingt jetzt blöd so, aber bei euch ist ja, ich war gerade, also ich habe gesagt, ich komme gerade vom Urlaub.
Du warst im Urlaub, ja, wir
wissen
es.
Ja, danke.
Jetzt.
Ja. Deshalb habe ich auch so eine tolle Farbe. Ja,
super.
Nein, aber ich gerade, also war bei den Themen und natürlich war Urlaub mehr Arbeitsurlaub. Ich habe natürlich total viel Winzer besucht.
Ja.
Und letzte Woche war es tatsächlich so, die haben im Weingarten nur noch gearbeitet von 4.30 Uhr morgen bis 11 Uhr am Vormittag, weil ab 12 Uhr hältst du das eigentlich nicht mehr aus in den Steillagen. Ist das bei euch täglich Brot? Also bei uns gibt es in Österreich manche Wochen, wo man so arbeitet. Aber ist das bei euch die ganze Zeit so? Oder habt ihr euch akklimatisiert an dieses...
Als ich Kind war, es war auch so warm im Sommer, aber letztes Jahr, es war ein bisschen zu viel. Von Mai bis Ende Oktober, es war nur Eis, es war ein bisschen, ja, das Wetter ändert. Im Winter vorher, wir hatten ein bisschen Schnee, jetzt kein Schnee mehr und Regen, es ist selten bei uns, ja.
Hm. Ja, also,
ich antworte gut, ja. Das ist der
sozusagen, wir können halb fünf, glaube ich, ist ein bisschen zu früh, weil es noch kein Licht gibt, weil wir ein bisschen südlich von Berlin sind. Das heißt, ab halb sechs können wir anfangen. Zurzeit fangen wir noch ab sechs und wir stoppen gegen 13 Uhr. Aber die drei letzten Stunden sind ja schwierig, muss ich sagen.
Und danach macht man dann im Keller weiter, da ist es wahrscheinlich kühler, oder?
Keller bei uns, wir arbeiten im Keller zwischen August und November und dann nur ab und zu. Wir arbeiten nicht regelmäßig im Keller. Es ist kein viel Arbeit nach November. Wenn eine Abfüllung gibt natürlich für die Soutirage ein, zwei Tagen. Aber sonst sind wir eher im Rebgarten.
Apropos Keller, als deine Frau das Weingut übernommen hat, wie kann ich mir das vorstellen? Übernimmt man dann auch den Keller? Übernimmt man dann auch die ganzen Flaschen, die da gelagert sind? Hat man dann irgendwie 1000 Flaschen, die man irgendwie probieren kann? Oder?
Nee, wir hatten noch ein paar Flaschen, die meine Schwiegereltern abgefüllt hatten. Aber die hatten immer das Wein eher zum Negociant. Großhändler verkauft als Tanken und nicht als Flaschen. Das heißt, was eigentlich witzig ist, also wie ich gesagt habe, war das Domain getrennt. Oh, und im Papier, das man im Notar macht, wenn man verkauft, hat der die AOC Lirac Parzellen gekauft hat, geschrieben, er hat die Marke Château Boucaru. Aber meine Schwiegereltern haben trotzdem Château Boucaru gemacht. Das heißt, es gab zwei Château Boucarus.
Und dann?
Jetzt gibt es nur
einen. Okay, was ist mit dem anderen passiert?
Der hat uns die Parzellen verkauft. Der hat noch seine Flaschen verkauft. Der hat die jetzt fertig verkauft, glaube ich. Und jetzt gibt es nur Flaschen von uns.
Also ihr konntet nicht frühere Jahrgänge von dem Weingut sozusagen probieren, um so zu wissen, okay, was haben die früher gemacht? Das meinte ich eigentlich.
Ah, doch, das haben wir. Wir hatten die von die drei, vier Jahren vorher und wir haben noch ein paar Flaschen.
Okay. Ja. Na, jetzt bin ich beruhigt.
So, wir klettern jetzt die geografische Leiter ein bisschen nach oben. Nächster Wein ist von Isabel und zwar Cuvée Le Truffier. Côte du Rhône Village aus Visson. Es gibt ja auch, also die nächste Stufe quasi in der Pyramide ist jetzt ein Côte d'Or Village mit besonderer Herkunft, also mit Ortsherkunft. Ich glaube, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, gibt es so um die 170 Dörfer oder Gemeinden, wo man so eine Angabe machen kann. Drüber sind dann die Crüs, die wir so alle kennen, nicht? So, also das Bingo-Bongo-Zeug halt. Und ja, da steht jetzt mehr Syrah als Grenache.
Also es ist ein Cuvée de Truffière, das heißt 80% Syrah und 20% Grenache. Es ist Grenache und Syrah sind nicht miteinander zusammen vorher. Es ist verschiedene benefiziert und dann gemischt. Es ist der Jahrgang 21. Es ist ein dunkelviolette Farbe, ganz rot. Es ist typisch für Syrah. Und der Boden, es ist immer Lehm und Kalkstein. Bei uns ist alles, alle die Parzellen sind so. Und die Mazeration, es ist über 30 Tage. Und dann, es ist zuerst wie bei Maurice, es ist in Edelstahl und dann in Tank. Und das, der Wein passt gut mit Käse, mit Wild, mit Fleisch. Es ist besser, eine Stunde früher zu öffnen. Und man kann lagern diese Jahrgang zwischen 6 und 8 Jahren und manchmal, wir haben probiert schon über 10 Jahre, ganz, ganz gut auch. Es ist, die Frucht, es ist Lakritz und Leder, ein bisschen mit Ledergeschmack. Es ist typisch für Syrah und mit viel Tannin auch.
Ich finde das jetzt auch relativ typisch. Du hast da so super Südrom-Würze, wenn man das sagen, wenn man das so sagen kann, oder einen festen Gerbstoff jetzt, so wie du vorher eben Syrah aus der südlichen Rhone beschrieben hast. Also finde ich so ein bisschen Sommelierprüfung, den Wein blind im Glas, müsstest du schießen eigentlich. Ne? Also so ein richtig schöner, vorbildhafter südlicher Rhone-Cuvée, finde ich. Wie sehen das die Sommeliers da im Haus? Ähnlich? Ja, alle nicken, super, gefällt mir.
Und Le Truffière, ich kann ein bisschen erzählen auch. Bei uns, es ist viele Trüffeln, also Eichenbaum, es ist sehr bekannt bei uns in der Nähe. Also auf dieser Parzelle, es waren vorher Eichenbaum, die geben Trüffeln. Kennen Sie Trüffeln? Ja.
Mal gehört.
Man kennt's.
Ja. Bei uns ist es schwarzen Trüffeln, es ist Tuber melanosporum, es gibt verschiedene Sorten, aber bei uns ist es sehr bekannt. In der Nähe, es gibt ein bekanntes Dorf, das heißt Riche Orange, ich weiß nicht, wenn Sie kennen, es gibt viele Reportage, Fernsehen und es gibt ein berühmtes Markt vom November bis März, Samstag und es gibt viele Leute, immer viele Kunden von Frankreich oder Ausländer, die hier kommen, es ist ein gemütlicher Markt und man kann auch ein Omelette ja, mit Trüffeln essen oder anders essen. Das ist bei uns sehr bekannt. Und das heißt Les Truffières, das ist der Name kommt von dieser. Ja.
Und trinkt ihr selber viel Rotweine oder was trinkt ihr so, wenn ihr Zeit habt? Ja, genau. Habt ihr einen Geheimtipp hier für den Sommer? Was
nur Burgund,
persönlich, ich trinke am meisten Rosé das ganze Jahr. Wir produzieren auch Rosé, Weißwein und es ist mein Lieblingswein, es ist Le Truffière. Wir haben 6 verschiedene Rotwein, 2 Weißwein, trockene Weißwein und ein anderer halbtrocken Weißwein, nicht lieblich, aber halbtrocken und ein Rosé. Und ein Sekt, aber am meisten ist Rotwein bei uns getrunken, aber im Sommer jetzt immer mehr Weißwein und Rosé.
Ich trinke alle Sorten, im Winter mehr Rotwein, im Sommer mehr Weißwein und Rotwein. Obwohl, ich glaube, man kann Rotwein mit weniger Gerbstoff, mit weniger Tannin machen, mit kürzerer Mazeration, auch karbonischer Mazeration. Und dann kann man auch diese Rotweine gekühlt trinken, auch im Sommer. vielleicht auch ein bisschen in der Richtung Tavel. Tavel ist sehr interessant und ein bisschen so etwas Gekühltes, aber mit Charakter zum Trinken auch im Sommer.
Und habt ihr irgendwie ein Weinbaugebiet, was euch gerade fasziniert oder was ihr neu entdeckt habt, was ihr also den Leuten nicht vorenthalten wollt?
Ich habe zwei sehr berühmte Nachbarn, die mich inspirieren. Der erste, vielleicht der mich mehr inspiriert, heißt Langloch, Erik Pfifferling. Der ist in Tavel. Das sind Naturweine. Sehr berühmt auf der anderen Seite. Ich habe ein paar Weine gekostet, aber nicht sein Chateau Neuf du Pape, ist Chateau Rayas, Emmanuel Renault. Auch sehr inspirierend.
Tja, der Anwalt kann sich's leisten.
Ist das was lachst du, Willi? Ist das krass, oder was?
Ja, das ist krass, ja.
Rayas habe ich noch nicht getrunken, aber die andere Domaine des Tours findet man noch an normalen Preisen.
Ja, das stimmt.
Tolles Wein, Rayas, ich kenne gut und Les Tours ist ganz guter Wein.
Ich sehe schon, ist das bei euch, so wenn man jetzt großteils Côte du Rhône produziert oder Côte du Rhône Village, muss man sich da ein bisschen neu erfinden und vielleicht neue Wege der Vinifikation gehen, um wahrgenommen zu werden? Weil sonst schwimmt man ja immer irgendwie mit, oder? Also mit den Großen, die man kennt und die so... Ja, ich wiederhole mich. Muss man, wenn man großteils Côte du Rhône produziert oder Côte du Rhône Village eben, muss man dann von der Vinifikation und von der Produktion einen anderen Weg gehen, um sich hervorzuheben unter gerade diesen Namen, die wir gerade genannt haben, weil das Gebiet ist groß, es gibt ganz viel Produzenten, es gibt die üblichen Verdächtigen, die man kennt, die man immer kauft und man ist ja am Ende dann immer gleich. Also man kann sich ja nur mit dem Preis oder eben mit der Ausbauart hervorheben. Ist das jetzt irgendwie wichtig, dass du sagst, du machst ein bisschen weniger Mazeration, ein bisschen weniger Schwefel und so weiter? Oder ist das bei dir nur Individualismus?
Nee, also ich werde für mich sprechen, weil unser Domain ist nicht so groß. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, Weine zu machen, wie wir das mögen, weil wir werden nie zu viel Weine machen. Würde ich ganz viele Weine machen, ich müsste dann vielleicht nicht nur, wie ich das möge, machen, weil man muss immer Kunden finden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Weine zu machen, wie das mir eigentlich gefällt und es sind nicht so viele. Ich werde immer jemanden finden, der das auch mag.
Du meinst, du hast keine Probleme, den Wein zu verkaufen? Du musst dich jetzt nicht an einem bestimmten Stil orientieren.
Genau, aber wir sind auch Neuwinzer, das heißt auch, es bringt auch Zeit,
Kunden noch zu finden.
Es hängt davon ab von Cuvées. Es gibt Cuvées, die auch geringe Menge sind und die sind direkt verkauft. Es sind andere, braucht doch ein bisschen Arbeit. Auch hängt davon ab vom Preis. Wenn je teuer ist es, je schwieriger ist es zu verkaufen.
Wie ist das bei dir, Isabel?
Ja, wie Maurice, bauen unsere Wein, wie wir wollen, aber wir bauen auch, wie die Kunden erwarten. Wir machen 3 Rotwein ohne Eichenfass und 3 mit Eichenfass, also in Barrique. Und zuerst, wir hatten kein Wein im Barrique. Und jetzt, es gibt immer mehr Leute, die Wein im Barrique mögen. Also wir müssen auch für die Kunden etwas Neues zu machen. Wir machen einen Sekt seit jetzt 3 Jahren mit Muscat Petit Grain. Und jetzt ist bei uns selten, aber es gibt immer mehr, man muss immer mehr neue Wein finden für die Kunden und auch ein bisschen außer der normale Wein.
Apropos immer mehr neuen Wein, Willi, ich wollte mal fragen, für mich und meine Homies da draußen, die keine Ahnung haben, wie lange muss man denn trainieren, um so ein Tasting mit 50 verschiedenen Weinen machen zu können, um wirklich danach auch noch was zu wissen? Also nicht jetzt wegen dem Spucken oder Schlucken, sondern ich meine...
Ich wollte sagen, wenn du spuckst, geht das ganz easy.
Ja, naja, es sind ja schon viele Eindrücke, die da auf dich einprasseln. Wie, Wie lange braucht man denn dafür, um sich dafür zu schulen? Oder meinst du, das kann jetzt jeder direkt mit 50 Weinen starten?
Nein, ich glaube, das hat mit Talent zu tun, mehr oder weniger. Also manche können das gut, manche können das weniger gut. Aber wenn du interessiert bist und spuckst und dir wahrscheinlich tust du dir zu Beginn leichter, wenn du dir Notizen machst, muss jetzt nicht eine ganze Seite sein in so einem Meluskin, sondern es reichen 3-4 Schlagworte, dann merkst du dir das ganz easy und dann kann man auch mal locker flockig 50 Weine hintereinander verkosten. An so klassischen Probentagen sind das bei den ganzen Kollegen hier wahrscheinlich an die 150 oder mehr, die man dann hast du schon ein bisschen so, also das merkt man dann immer toll beim Zähneputzen abends, hervorragendes Gefühl, wenn du dir den Zahnschmelz mit runterputzt, aber eigentlich geht es.
Also meinst du, kann man ruhig mal reinspringen?
Ja, ich gehe jetzt dann mit dir nachher eine Runde. Ja, okay, und du musst alles mitkosten, was ich auch verkoste.
Okay, wow, ciao. Ja, ich bin gespannt.
Ciao. Super. So, Curly, du musst jetzt die nächste Frage stellen, weil ich habe den roten Faden verloren.
Okay, wie viele Weine haben wir denn noch zum Probieren? Das ist jetzt der dritte, oder?
Der dritte.
Wir haben noch einen, oder?
Ja. Verkauft ihr eigentlich alles? Ihr seid das zweitgrößte Weinbaugebiet Frankreichs nach Bordeaux. Also ihr macht ja nicht jetzt wenig, also von der Masse her pro Hektar macht ihr ja nicht weniger Wein als Bordeaux. Jetzt frage ich mich, gibt es da immer noch Nachfrage? Wenn du gesagt hast, du machst Wein, wie er dir schmeckt und trotzdem ist er vergriffen, was ja super ist. Oder gilt das für die ganze Rhône oder Côte du Rhône?
Ich glaube, in der Côte du Rhône gibt es wahrscheinlich im Rotwein, also in Frankreich, von anderen Ländern kann ich schwierig sprechen, aber eine der besten Preis-Leistung-Verhältnisse. Also deswegen kosten unsere Weine vielleicht ein bisschen weniger als in Bordeaux. Das weiß ich eigentlich nicht sicher, aber es ist nur, was ich glaube. Und deswegen ist es, weil, wie du es gesagt hast, ist es eigentlich in unserer Region ziemlich einfach, Rebsorten zu kultivieren, weil wir haben Mistral zum Beispiel, das hilft sehr mit Champignons, Mildew und Oidium.
Ja, Mistral erklärt Curly in seinem Weinwörterbuch, würde ich sagen.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Mistral. Der Mistral ist ein starker, kalter und trockener Wind, der in der Rhône-Region in Südfrankreich weht. Er bringt Abkühlung in den heißen Sommermonaten, was hilft, die Säuregehalte in den Trauben zu bewahren und eine Überreifung zu verhindern. Gleichzeitig hält der Wind die Reben trocken und reduziert so das Risiko von Pilzkrankheiten. Allerdings kann der starke Wind auch zur Bodenerosion beitragen. Insgesamt prägt der Mistral den Charakter und die Qualität der Weine aus der Rhône-Region maßgeblich. Oha.
Genau, auch sehr viel Sonne. Für Rotwein super. Also es ist nicht so schwierig wie andere Regionen, zum Beispiel Loire oder Bordeaux, Rebsorten zu haben.
Aber die Wüchsigkeit ist geringer bei der Hitze, oder? Was habt ihr so Hektoliter Ertrag in etwa?
Es hängt davon ab, in unserer AOC sind wir zwischen 15 und 30, also nicht sehr.
Das ist sehr gering, nicht? Also wenn du in Deutschland sagst, du hast 30 ja. Hektoliter, dann ist das ultra gering für die Bingo-Bongo-großen Gewächse. Also kommt auch auf den Jahrgang an, aber das ist schon sehr, sehr wenig. Nicht?
Ist wahr.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt beide Häuser jetzt, also das AOC und das Landweinproduktion, macht ihr beides jetzt gerade oder macht ihr nur eines?
Nee, wir machen beides eigentlich. Am Anfang hatten wir fast 20 Hektar rund im Haus und es gab sozusagen eine Linie. Ost war Landwein, West war AOC. Und wenn man hier kommt, zum Beispiel mit unserer Weißweine, ist super interessant. Wir machen zwei Weißweine, die beiden mit Roussanne und Viognier. Die zwei Parzellen sind 300 Meter entfernt, macht aber ein ganz anderer Wein. Aber das sieht man auch direkt vom Parcell, dass es einen großen Unterschied gibt.
Aber ihr verarbeitet den nämlich auch noch anders, oder? Was ist denn der größte Unterschied? Oder ist es wirklich nur die Lage, die das
Die Lage, macht? Ich arbeite alle meinen Wein das gleich.
Ach, okay. Und wie steht ihr beiden denn so zu, oder wie viel Wert legt ihr auf so Bewertungen, Kritiker, irgendwelche Punkte in irgendwelchen Magazinen? Schickt ihr da überhaupt irgendwas ein? Ist euch das wichtig oder sagt ihr so, egal, Roden braucht es nicht?
Jedes Jahr, wir machen also Konkurs, es ist berühmt bei uns, Konkurs der Nextbank, ganz in der Nähe, 30 Kilometer von uns. Es ist Orange, Konkurs de Vin d'Orange, ist sehr berühmt. Wir haben Auszeichnungen jedes Jahr, Konkurs von Macon, Konkurs Vigneron Independance, c'est Konkurs für Privatwinzer in Paris, auch Decanter, und der letzte ist Konkurs General Agricole in Paris, Anfang des Jahres. Also es normalerweise, alle Konkurs sind von Januar bis Juni, ja. Decanter, es war die letzte Auszeichnungen, ja.
Ja, noch dazu seid ihr in der südlichen Rhone ja immer prädestiniert, sehr, sehr viel Parkerpunkte zu bekommen, nicht? Also es ist ja genau der Geschmack des Monsieur Robert Parker, also früher halt, als er noch selber verkostet hat. Man kann ja für alle, die immer gern geile Verkostungen machen, so mit richtig viel dicken Punkten, immer südliche Rhone. Es sind immer die günstigsten 100 Parkerweine. Vor allem von der Domaine Bigot zum Beispiel bekommt man immer super 100 Punkte Weine für relativ wenig Geld.
Es ist nicht so einfach, mit Robert Parker und anderen Kritiker zu arbeiten. Wir wünschen gern einmal, aber es ist nicht so einfach. Bei uns ist auch sehr bekannt für Privatkunden und manche Fahrleute, Guy d'Achette des Vins. Es ist erschienen normalerweise im September. Es ist auch ganz sehr bekannt bei uns.
Und was ich mich jetzt frage, so gesetzestechnisch wieder, kann man eigentlich, wenn du zum Beispiel, Maurice, du machst ja auch Lirac.
Genau.
Das ist ein Cru sozusagen. Und wenn du jetzt mit der Qualität dieses Crus nicht zufrieden bist, kannst du den deklassieren?
Ja, natürlich.
Man als Côte d'Iron, ist das möglich oder braucht man also eigene Flächen für Côte d'Iron? Ich war mir da nicht sicher.
Das ist ein bisschen technisch. Soweit der Cahier des Charges von dem Cru ähnlich oder zumindest strenger als Côte d'Iron ist, darf man auch Côte d'Iron machen. Wenn es zu viele Unterschiede gibt zwischen Cahier des Charges vom Cru und Côte d'Iron, ist es nicht möglich. Okay. Mit Lirac ist es eigentlich möglich, entweder Côte d'Iron oder Lirac zu machen.
Aber das ist jetzt nicht so einfach wie zum Beispiel in der Burgund, wenn du sagst, dein Premier Cru passt dir nicht, du deklassierst den einfach als Meursault statt Meursault Charme, weil es nicht passt. Das ist bei euch nicht so einfach, glaube ich. Nicht? Da muss man immer.
Und es gibt immer die Möglichkeit, Vin de France zu machen.
Okay.
Die Möglichkeit gibt es immer.
Ja.
Und das passiert eigentlich sehr viel. Wenn man zum Beispiel eine 100%ige Grenache machen möchte, kann man als Vin de France machen. Und das, also in Naturweine machen das ganz, machen das viele. Es gibt auch Naturwinzer, die überhaupt keine Appellation revendikieren.
Ja, was ja aber nicht erwünscht ist, wenn man Côte d'Iron schon besser verkauft, wenn wir die France draufstellen, nicht?
Aber ist das so? Geht es heutzutage nicht so ein bisschen zurück, dass das gar nicht mehr so wichtig ist, ob jetzt Vin de France oder AOC draufsteht? War das früher wichtiger wie heute oder was würdet ihr sagen? Weil wir hatten ja auch schon Leute da, die sagen, das braucht es gar nicht, es kann auch Landwein draufstehen und.
Hallo, was war da? Etikettentrinker hier? Ich sitze hier.
Welcher Etikettentrinker hat sich hier gemeldet?
Ja, ich bin hier der Etikettentrinker. Was wollten Sie sagen? Für die das wichtig ist? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es ist super einfach, das zu verkaufen und anzubieten, wenn man genau weiß, wie das produziert ist. Aber weil wir ja alle hier im Raum gerade gemeint haben, wir kennen uns gar nicht so super gut aus in der Region, der Côte d'Iron nämlich. Also man kennt ja eh immer nur die gleichen. Ja, wenn jetzt der Herr Emmanuel Renault sagt, er macht dann Vin de France, ja klar kaufen wir alle, weil wir wissen, sorry, ja klar kaufen wir ihn alle, weil wir wissen, Emmanuel Renault hat den zusammengerührt. Ja, da wissen wir wahrscheinlich alle, das schmeckt super. Wenn du dich aber nicht auskennst und es steht Côte d'Iron auf der Flasche, ist es wahrscheinlich schon ein Instrument, dass du nicht, du weißt ja nicht, ob der Wein gut ist oder nicht, aber du weißt wahrscheinlich, in welche Richtung das er geht, einfach vom Geschmack. Und das traue ich immer, und ich glaube schon, dass ich relativ viel trinke und auch relativ viel kaufe aus der Gegend, nicht zu. So. Und dann hilft mir das schon weiter.
Genau, weil ich glaube, Wein ist auch ein populäres Produkt, populär, sagen wir mal. Oder?
Ja.
Und es hat keinen Sinn, dass jeder sich sehr gut auskennt im Wein. Und es hilft sehr viel Leuten, die Spaß haben mit Wein, aber die keine Zeit haben, sich Spezialisten zu sein. Also es ist immer gut, einfach zu wissen, das ist ein Côte d'Iron und eine Richtung zu haben.
Es ist auch gut zu wissen, was man nicht weiß, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass es einen Côte d'Iron Village mit Ortsangabe gibt. Wer wusste denn das hier im Raum? So viele.
Genau aus diesem Grund.
Für alle da draußen, es hat gerade keiner aufgezeigt. Ist das neu eigentlich? Nee. Einen Côte d'Iron Village mit Ortsangabe, gibt es das immer schon?
Les Côtes-du-Rhône-Village, avec nom de village, ils existent depuis quand? Ich glaube, seit den 70er-Jahren.
Visan so. Und Valerias ist 1966, also von vielen Jahren. Und am Anfang, es war in 1937. Und es gibt jetzt 22 verschiedene Côtes-du-Rhône-Village und 17 Cru. Und im Rhône-Tal.
Das lernt man auch in jeder Sommelier-Schule. Ne? Also da gibt es irgendwann Côte d'Iron, und dann gibt es die 17 Grüß. Nicht? Also die kann man eigentlich. Aber dass es dann noch diese ganzen Dörfer und Orte und so weiter gibt, das war mir schon irgendwie neu und auch interessant. Ne? Also. Körli, was sagst du dem Wein?
Gut. Angenehm kühl auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, der erste Rotwein. Ich rede ins Glas.
Nimm das Mikrofon.
Ich muss sagen, der erste Rotwein war ein bisschen leichter, wenn ich so richtig liege, oder? Liege ich da falsch?
Ja, der war leichter. Der ist jetzt auch ein bisschen animalischer, finde ich. Wilder, der hat ein bisschen mehr so Kalamata-Oliven, ein bisschen mehr Garrigue.
Mehr Tannin,
er hat ein bisschen mehr Gerbstoff, aber auch Fülle, Wucht, aber trotzdem wirkt er wieder relativ trinkig. Ich finde das sehr gut für einen Lirac, muss ich sagen. Ich kenne das eigentlich immer konzentrierter, so klassische Lirac, so Morderay oder so irgendwas, die sind immer ein bisschen fetter, ein bisschen konzentrierter, aber das ist schon fein, ist auch ein bisschen, der Hermann Stöckmann würde sagen, kinky. Es ist so.
Was macht das jetzt kinky für dich?
Es ist ein bisschen dreckig, oder?
Okay, ja.
Ne?
Ja.
Findest du nicht, dass das so ein bisschen stinkig, sexy, stinkig riecht? Ne?
Ja,
hat das weiß wer? Ich nicht. Kann man das nachvollziehen?
Also ich finde, auf jeden Fall, wenn ich jetzt wählen müsste zwischen den beiden Roten, würde ich, glaube ich, den ersten präferieren bei dem Wetter, weil der mir schon relativ, der hat schon viele
Gerbstoffe. Du bist auch ein einfach gestrickter Typ.
Ja, hm. Deshalb bin ich hier, mein Freund. Der hat schon gut Gerbstoff. Mäßig, oder?
Finde ich super. Ist das wieder auch in Beton ausgebaut dann?
Ja, Beton ausgebaut. Und der Unterschied zwischen der beiden, hier haben wir auch Mourvèdre und Sanso. Die Idee eigentlich, wir haben nur Lirac Parzelle. Sagt man eigentlich
ja, Parzelle? Ja, oder? Ja, das ist Parzelle, ja.
Oder sage ich Parzelle seit einer Stunde, das bedeutet nichts.
Verstehen doch, wir.
Bedeutet nichts.
Vollkommen okay.
Okay, Parzelle. Wir haben nur Lirac Parzelle. Und was wir eigentlich machen am Ende... wir vinifizieren alles und was uns am besten gefällt oder was typischer als Lirac, machen wir einen Lirac davon und den Rest machen wir in Côte d'Iron. So ein bisschen auch zwei verschiedene Weine zu haben. Sozusagen mit so unseren besten Tanken machen wir Lirac und den anderen machen wir einen Côte d'Iron ein bisschen leichter. Also unser Lirac ist natürlich immer ein bisschen mehr konzentriert und auch mit mehr Gerbstoff.
Recht, oder?
Ja.
Yes.
Das ist auch der, was eigentlich wahrscheinlich der Unterschied mal ist, Mourvèdre.
Denkt man dann bei so 20 Hektar ein bisschen an Expansion oder gibt es irgendwelche Flecken, die dich wahnsinnig interessieren würden noch, die du zusätzlich gern bewirtschaften würdest?
Was mich eigentlich selbst interessiert, sind alten Parzellen mit alten Gobelins.
Mit was?
Gobelet. Gobelet, also das
sieht aus wie deine Haare, ein bisschen.
Typisch historisch in der Côte du Rhône haben wir unsere Reben als kleine Bäume gebracht. Das sind in drei Dimensionen. Das Problem damit ist, unmöglich mit Maschine zu ernten. Das heißt, sozusagen heute gibt es fast nur Cordon Royal. Es ist auf einem String.
Ja.
Ja. Leine.
Sozusagen in Linie. Und es gibt ganz alten Parzellen mit Gobelets, die noch leben. Wenn die Möglichkeit ist, eine sozusagen zu retten und nicht so weit von uns ist, dann würden wir das kaufen. Wir haben so eine Parzelle im Tavel gekauft letztes Jahr von der 50er Jahren im Gobelets, Grenache und Sanso. Das ist auch auf Interesse. Aber eigentlich, ich muss sagen, ich hätte lieber ein bisschen weniger Surface. Also je weniger Fläche du hast, normalerweise, theoretisch, je bessere Arbeit du machen kannst.
Also nochmal, diese Reben, die wachsen dann sozusagen unkontrolliert, also werden nicht beschnitten, deshalb sind die so Bäumchen? Oder
wie? Es ist total kontrolliert, es ist eine Art, die zu schneiden.
Ja.
Aber die Idee ist, die ganze Space zu nutzen.
Okay.
Je mehr Space du nützt, je mehr Platz hat jeder Grab, mehr Luft und es macht auch Schatten. Also ich denke, es ist ein optimal. Aber das Problem ist,
es kommt sehr natürlich aufs Gebiet an, aber bei euch ist es wahrscheinlich optimal. Ja.
Mir ist sehr schwierig, mit Maschinen drin zu arbeiten.
Ja, sei froh, oder? Willst du mit Maschinen arbeiten? Ich denke nicht, oder?
Na, auch für andere Arbeit ist es schwer, weil die nehmen viel Platz. Du hast nicht viel Platz und wenn du den Traktor ein bisschen 2 Zentimeter zu viel auf der rechten Seite bewegst, schrack, du machst es in einen ganzen Arm kaputt. So.
Also habt ihr schon immer nur alles per Hand bewirtschaftet?
Ja, also ist nur seit 2017, aber ja, wir wollten das so machen. Wir hatten keine Maschine und ja, das war unsere Idee und Philosophie. Aber natürlich ist es schwierig und nicht jeder kann das machen, weil das braucht viele Arbeiter und die findet man nicht so einfach. Es ist ein achtes Arbeit. Es ist noch ganz warm im August und September. Also, und es dauert auch sehr lange. Natürlich auf eine große Fläche ist es total unmöglich. Es schaffen nur noch ein paar Winzer in Châteauneuf-du-Pape. Die haben eine ganze Armee. Sonst ist es wirklich schwierig.
Auch Österreicher unter anderem. Egal, erkläre ich nachher. Wie groß ist denn im Moment das Problem der Sommelier-Bubble gegenüber euren Weinen, weil ihr ja doch immer höhere Alkoholwerte habt? Und ich denke ja schon, dass im Moment in unserer Cool Climate Sommelier-Bubble jeder will Weine mit wenig Alkohol, jeder will Cool Climate-Weine. Habt ihr da ein Problem irgendwo in Restaurants, jetzt in Top-Restaurants unterzukommen, weil man sieht ja, der Markt anscheinend schluckt die Weine ja wegen Preis-Leistung und so weiter und sehr eingängigen Trinkspaß, kann man sagen. Also es sind schon sehr zugängliche Weine, alle miteinander. Aber ist es in der Top-Gastronomie oder jetzt im Norden, in der hippen Gastronomie, schwieriger Fuß zu fassen?
Bei uns nicht. Der Alkohol, es ist kein Problem. Es ist also für Rotwein, es ist eng davon von der Jahrgang, aber es ist zwischen 13 minimal, 13,5 für einen Rotwein vom Rhonetal. Es ist ganz normal mit der Sohn, mit dem Boden. Man kann nicht wenig als 12 oder produzieren von Alkohol. Ja, es ist, wir haben kein Problem und die Leute gucken immer der Alkohol, aber es kein Problem ja bei uns. Und manchmal der Jahrgang 22 ist es über 14,5 bis manchmal 15. Und man fühlt nicht Alkohol. Ja. Es ist bei uns es ist so.
Ja, ich glaube, was Isabel sagt, ist interessant. Was wahrscheinlich sehr wichtig ist, ist Gleichgewicht. wenn viel Alkohol gibt, wenn man nicht viel Alkohol trinken möchte, sondern man einfach ein bisschen weniger trinken. Aber vom Geschmack soll es Gleichgewicht geben. Wenn es Gerbstoff, wenn es Aromen gibt, wenn es Säure gibt, dann bleibt es ein toppes, gutes Wein. Es gibt natürlich auch Lösungen. Wir haben auch alten Rebsorten im Süden, die wir vielleicht wieder nützen sollen. Und die werden uns helfen, ein bisschen diese Grad vom Alkohol ein bisschen runterzubringen. Natürlich gibt es eine andere Lösung, aber die muss man gefährlich ist, ein bisschen früher zu ernten.
Ja, das
aber
ist
Achtung,
scheiße.
Das bringt andere Probleme.
Ja, es bringt Riesenprobleme.
Aber die Maturität, die Sache ist, Maturität vom Trauben, das gibt, sagen wir mal, zwei verschiedene Maturität. Die eine ist technologisch, ist Zucker und Säure. Und die andere ist phenolisch, also die Maturität vom Haut, vom Grab. Und natürlich mit diesem Robert Parker und so hat man sich immer auf diese phenolische Maturität konzentriert. Aber ich glaube, man muss auch sehr viel die technologische Maturität in Betracht haben, das heißt Zucker und Säure. Und vor allem, wenn man Naturwein macht, weil Säure ist nicht nur wichtig vom Gleichgewicht und Geschmack, es ist auch mikrobiologisch wichtig, Säure zu haben.
Ja, aber wenn du grünen Gerbstoff hast, ist halt trotzdem nicht super. Aber welche der Rebsorten wären denn das? Dieser alten, weil du meintest, man versucht sich, oder meinst du einfach nur alte Reben?
Nee, die es sind auch Rebsorten, die wir haben, die vielleicht nicht genug nützen. Carignan, Cinsault, es gibt auch Carignan Blanc, Grenache Gris, Kalitor, das ist eine Rebsorte, die es eigentlich nur im Cahier des Charges von Tavel gibt, zum Beispiel. Bourboulenc, Kalitor heißt es, nur in Tavel.
Ein Dorf ist das, oder?
Nee, es ist eine Rebsorte.
Ah, okay. Und die gibt es nur da?
Tut nur da. Wahrscheinlich gibt es aber irgendwo anders ein verloren mit der anderen. Wir haben auch Bourboulenc.
Autochton ist das dann, oder?
Du bist der Autochton.
Ja, normal, Digga.
Entschuldigung.
Also glaube ich, es gibt noch Lösungen, das ein bisschen zu kontrollieren.
Apropos Lösung, gibt es denn bei euch auch sowas wie weißer Spritzer? Trinkt ihr auch?
Das ist was, Weißwein und Mineralwasser?
Ja, wegen weniger Alkohol und so? Oder ist das bei euch komplett?
Nicht so. Vielleicht ein Eiswürfel im Rosé.
Oh, Willi, was sagst du denn dazu?
Ja, wenn es kein Zalto-Glas ist, habe ich nichts dagegen, wenn Eiswürfel im Glas sind.
Aha, wow. Das höre ich aber zum ersten Mal. Also trinkt ihr eher pur? Willi, jetzt wird Willi auf einmal ganz still.
Ja, ich bin tatsächlich begeistert von dem Wein, muss ich ehrlich sagen. Die schmeckt mir sehr, sehr gut. Trinkt sie eigentlich nur zum Essen oder trinkt sie einfach so gegen Durst auch? Ja, generell. In Frankreich ist ja schon immer so dieses Essens-Pairing, auch wenn man sich die Homepage anschaut, zum Beispiel von Côte du Rhône, ist der zweite Punkt gleich Wein und Essen. So, also ich beschäftige mich immer zuerst mal mit Wein und irgendwann, wenn ich hungrig wäre, mit Essen. Aber in Frankreich ist es ja immer so, dass man wahnsinnig viel Wein, also das Essen und Wein ja unumgänglich, das gehört ja zusammen. So. Macht ihr euch da immer Gedanken eigentlich? Oder ist es bei euch immer beim Essen? Oder erwischt man euch auch einfach mal mit einer Flasche Wein ohne?
Jetzt, wir trinken viel Rotwein, aber ganz leicht, ein bisschen gekühlt wie heute, aber noch mehr gekühlt. Auch im Sommer und viel Rosé und viel Weißwein, immer zum Aperitif oder nur genießen, ja. Und Rotwein mit Käse, mit Fleisch beim Essen. Es ist für Village oder Cru, ja, es ist, aber Côte du Rhône oder Landwein, es ist ja gut mit, ja, zu genießen, ja. Hm.
Ja, also. Von meiner Seite aus wäre tatsächlich alles beantwortet, was ich so auf der Tafel hätte, nicht? Das Publikum war relativ ruhig. Man darf sich jetzt natürlich zu Wort melden. Wir haben noch ein paar Minuten. Gibt es Fragen eigentlich heute von Gästeseite?
Habt ihr eine Frage an mich oder Willi?
Seid ihr gebrieft?
Ich könnte alles fragen, keine Sorge, ist alles okay. Ich sehe schon.
Nee, okay. Wer
was,
im
was
Publikum
ist,
hat Fragen?
Ist,
will,
doch, er hat no, was ist,
Entschuldigung, ja.
Was ist eure Lieblings- Wein aus der Côte du Rhône?
Unser Wein?
Sie eins haben.
Der zweite.
Hier auf der Karte, meinst du, in der Bar?
Ja, du gern trinkst im Côte
ja, in das, in was Côte du Côte auch Rhône. Gerne trinkst tatsächlich. Also wir haben ein kleines Assortiment von Erik Pfifferling tatsächlich im Haus. Ja, es wird aber leider immer weniger. Dann gibt es natürlich ein bisschen Chateau Rayas, aber nicht auf der Karte. Fonsalette halt, die Zweitweine gibt es viel. Dann haben wir viel von der nördlichen Rhone, ein bisschen Gonon, ein bisschen Thierry Almond, ein bisschen Gigalle, aber weniger jetzt. Das ist alles ein bisschen überdrüber. Und Roger Sabon tatsächlich haben wir noch aus Châteauneuf. Das war mein Besuch damals. Als ich 17 Jahre war, war man bei Roger Sabon und den kannte keiner. Und irgendwann dann, als ich tatsächlich keine Flasche mehr hatte, hatte mal 100 Parker bekommen. Da dachte ich mir, scheiße, hättest du das noch ein bisschen aufgehoben. Aber lustige Geschichte, dass man da mal war. Und was haben wir noch sonst? Ja, ein bisschen was. Also, aber tatsächlich nicht so viel. Man hat immer nur die üblichen Sachen oder die halt die Importeure hier haben. Und das ist auch immer nur das Gleiche eigentlich.
Ich muss sagen, für mich war die Côte du Rhône noch ein unentdeckter Fleck auf der Karte, wie bei so einem Videospiel, was man erst freispielen muss. Aber heute habe ich das Level bestanden und deshalb freue ich mich auch, dass ihr hier seid, dass ich da wieder ein bisschen mehr wissen darf.
Sind noch sehr trocken für dich, die Weine, Curly, gell?
Ja, der zweite war aber nice, wie gesagt.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Die hätte ich gern. Mindestens 10. Bringen wir zusammen, oder? Hier, 40 What? Leute. So, da. Bitte.
Ich sag doch mal kurz, was ist dir wichtig, wenn du sagst, du arbeitest mit wenig Schwefel und wenig Intervention? Stimmt?
Es gibt zwei Hauptgründe, würde ich sagen. Der erste, für Authentizität, glaube ich, je weniger Produkten und Technologie nützt, je authentischer ist der Wein. Und Schwefel ist einer der Sachen. Es gibt nicht nur Schwefelfiltrierung, Levüren zu nützen und so. Das ist einer der Gründe. Und der zweite Grund, glaube ich, ist für Digestibilität. Schwefel in zu höherer Menge, es ist schwierig für deinen Körper zu...
Du meinst fürs Aufnehmen?
Fürs Aufnehmen. Ich glaube, es ist einfacher, Wein zu trinken, wenn es weniger Schwefel gibt. Das behaltet den Körper einfacher und das kann man mehr trinken. Wenn man viel Wein trinken möchte, glaube ich, ist es einfacher mit weniger Schwefel.
Frage beantwortet? Top. Er hat noch eine, ja, let's go. Woher kannst du überhaupt Wein machen?
Ich weiß nicht, ob ich Wein machen kann.
Also ich finde schon.
Aber du machst ihn schon selber.
Ja.
Ja, doch, ist bestätigt. Wieso spricht ihr eigentlich Deutsch?
Die hat Deutsch Woher, studiert.
Wo? Okay.
Ich habe Deutsch studiert an der Uni. Ja, ich wollte zuerst Deutschlehrerin werden, aber ich habe eine andere Idee gehabt. Weil man kann in Frankreich Deutsch studieren, aber die Geschichte, alles, aber nicht mit dem Sprach. Mit der Sprache, also es ist. Aber jetzt auf dem Weingut, ich kann fast jeden Tag sprechen. Es gibt viel Wohnmobil, Campervan von Deutschland, von Österreich. Und ich freue mich auch, ja, fast jeden Tag Deutsch zu sprechen.
Ja, also für diesen Podcast brauchen wir jemanden, der Deutsch spricht. Sie hat
es ging heute nicht um die Weinqualität.
Die ganze Rhone abgesucht.
Und ich dachte, es ist eine super Möglichkeit, in Berlin zu kommen. Ich sage mal, ich kann Deutsch sprechen und lerne das in 6 Monaten.
Dein Ernst? Ich glaube alles.
Nee, ist ein Witz. Ich war eigentlich, ich bin ursprünglich Elsässer, ich war auf dem Gymnasium in Freiburg im Breisgau.
Oha, es gibt ein deutsch-französisches Gymnasium. Also, das ist meine Hut.
Ah, okay.
Natürlich.
Und ich habe noch dazu ein Erasmus-Jahr in Wien gemacht und ein Praktikum 9 Monate in Berlin. Ich war eigentlich im Gymnasium wahrscheinlich der schlechteste meiner Klasse auf Deutsch. Ich konnte auch besser sprechen, aber.
Das ist doch mega gut. Ich finde nice, dass ihr heute hier am Start seid. Wie lange seid ihr denn überhaupt noch in Berlin jetzt? Fahrt ihr direkt wieder nach Hause oder seid ihr noch?
Ich bin am Samstag angekommen. Ich freue mich, eher wieder zu kommen. Ich war erstes Mal über 35 Jahre erst schon da.
Wow.
Ich war erst 13 und es war ein tolles Erlebnis mit der Schule. Ost-Berlin, West-Berlin und jetzt ist es ganz anders geworden und ich freue mich, eher wieder zu kommen. Wir fahren leider wieder zurück morgen, aber ich würde gern nicht so weit in der Zeit wiederkommen. Eher.
Ja, wie fährt man da? Fliegt man da über Vienne? Hat Vienne einen Flughafen oder Avignon? Oder
Marseille bis Marseille, okay. Berlin, ja. Also 2 Stunden, es ist nicht so weit.
Habt ihr denn noch einen musikalischen Beitrag, einen Song dabei für unsere phänomenale Terroir und Adiletten Spotify-Playlist? Wenn wir jetzt schon internationale Gäste haben, dann bin ich natürlich sehr gespannt.
Der Cupo Santo.
Hm? Ja, genau. Du hast einen. Hast du einen dabei?
Dabei, also eine Idee schon. Die
ja,
Musik habe ich nicht dabei.
Ja, okay.
Vielleicht in meinem Handy. Nee, die Idee habe ich. Es heißt Demain c'est loin von I Am.
Oha, das ist krass. Habe ich auf Vinyl. Das ist richtig krass.
Das ist eine Rap-Group von Marseille.
Beste.
Es ist eigentlich auch ein Name von einer unserer Wein.
Was?
Ich habe 3 Weine, die haben einen Namen vom Rap-Songs.
Dein Ernst? Was? Das sagst du erst jetzt? Welchen denn?
Ja, ich gab keine Frage vorher.
Curly Noise Testimonial.
Die andere hießen Obsolete, das ist von MC Solar.
Oha.
Und Qu'est-ce qu'on attend, das ist vom NTM.
Und Faire la Pipe von Onyx.
Und die 3 Songs haben auch ein Verhältnis zur Zeit, weil was ich gemerkt habe, früher meine Arbeit als Anwalt, und jetzt als Winzer, es ist unser Verhältnis zur Zeit ist überhaupt nicht dasselbe. Im Wein sind die Zeit-Echelle riesig. Bis wenn man eine Idee hat, was zu pflanzen, bis es guter Wein bringt, sind 15, 20 Jahre. Das ist unglaublich lang. Und deswegen es ist etwas, das ich vorher nie kannte. In 20 Jahren sind wir vom Nokia zum den letzten iPhone. Es ist eine ganz andere Welt. Im Wein hat es sich nur langsam geändert.
Krass, ja mega. Die Weine muss ich auf jeden Fall probieren. Das sind auf jeden Fall 2 auf jeden Fall meiner Favorite französischen Rapper. I Am NTM, Demain c'est loin auf jeden Fall. Krasser Song. Ja, ey, wir bedanken uns sehr, dass ihr heute hier wart.
Darf ich auch noch was sagen oder machst du jetzt das Schlusswort?
Ja, du bist ja so ruhig. Oder? zu
Wort melden. Wer hat eigentlich die Bestelllisten? Wer ist der Importeur? Ich meine, da sitzen jetzt 50 hungrige Sommeliers, die Weine vielleicht gern kaufen würden. Gibt es da jemanden? Wer ist bei euch Deutschland-Importeur?
Ja, wir arbeiten mit einigen Weinhändlern. Normal in Süddeutschland, ja, und ja, seit ein paar Jahren. Und nächste Woche, wir machen ein Weinmess in Saarland, in Kirkel-Limbach, seit ein paar Jahren. Und ja, in viele Weinhändler, Kleinweinhändler, aber es ist, ja, seit ein paar Jahren. Und wir freuen uns, ja.
Cool. Und deine? Gibt es irgendwo?
Ich habe noch nicht sehr viel. Ich habe ein bisschen Wein in Deutschland verkauft, ein bisschen in Saarbrücken. Und es gab also damals einen, der Schwarze Glas in Kreuzberg in Berlin, aber ich glaube, es gab einen Wechsel vom Proprietär, Besitzer und auch ein bisschen in Frankfurt und wir hatten auch ein bisschen in Köln verkauft.
Ja, jetzt mit den Rapperweinen wird es steigern in Berlin. Auf jeden Fall. Ja, aber ich freue mich, bin gespannt jetzt, was ja gleich über dem Tasting noch passiert, Willi. Du hast gesagt, du nimmst mich jetzt gleich an die Hand und
genau. Geht los. Punktlandung, ne? Ist Punkt 14 Uhr. Ich glaube, so pünktlich waren wir noch nie.
Ja, perfekt.
Für alle, die jetzt bei wunderbaren 36 Grad noch hervorragende südliche und nördliche Rhonweine kosten wollen, die bleiben hier. Es gibt auch die Spinatknödel, sind schon in der Vorbereitung quasi, kommen auch gleich. Passt da zum Wetter. Schön Spinatknödel mit 200 Gramm Butter, richtig leibend. Und ja, wir bauen ein bisschen um. Man kann nach draußen eine rauchen oder was anderes machen und dann irgendwann wiederkommen und die Weine verkosten. Und dann gibt es, wie gesagt, Spinatknödel vom Shelly auf die Hand. Von unserer Seite war es das, glaube ich, Curly, oder?
Ja, es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer merci beaucoup.
Ein herzliches Auf Wiedersehen. Danke
Dank
vielmals.
Ja,
super.
Merci. Danke, lass mal hier ein bisschen Applaus hören.
Ach so, ja, organisatorisch gibt es natürlich noch das eine oder andere. Das ist ein sehr wertvolles Glas. Also behaltet es euch bitte und nehmt es auch zum Kosten, wenn es geht. Ja? Weil dann geht das Ganze schneller, einfacher. Jeder merkt sich das Glas oder behält es in der Hand. Oder kriegt noch einen Schluckerl, Felix. Milka, wollt ihr noch einen Schluckerl? Wenn man noch gibt, noch einschenken, wenn man was geschmeckt hat. Und dann bleibt man beim Glas und alles Weitere, glaube ich, ja, ergibt sich jetzt gleich. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen.
Dankeschön.
Ur-Org, 36 Grad, 40 Grad in der Bude.
Shoutout an alle.
Dankeschön.
Hier. Cheers.